Wer in die Politik gelockt wird von unserem System, sind Versager. Ein Schwachsinn erster Klasse. Was ganz wichtig ist, ist das, dass wir denen dann ihre Pensionen wegnehmen. Deswegen ist auch die Behauptung von Herrn Scholz, er würde jetzt die Autoindustrie retten wollen oder sowas, das sind reine Lippenbekenntnisse eines ökonomischen Analphabeten, ja, oder eigentlich eines ökonomischen Zerstörungsfanatikers, genau wie Herr Habeck auch. Nachhaltige Zerstörung ist nämlich das Einzige, was die können. Und die Deutschen müssen es einfach mal lernen. Die müssen aufwachen. Die müssen jetzt verstehen, dass es so nicht weitergehen kann und dass sie diese Leute in die Wüste schicken müssen. Gehen Sie auf die Webseiten der Ministerien, laden Sie sich die Budgets runter und schauen Sie selber rein. Und Sie werden nur Blödsinn finden, nur Unsinn, Korruption und Selbstbedienung, Selbstbereicherung und Großmannssucht. Sonst finden Sie da nichts. Wer braucht denn sowas bitte? Wie komplett verblödet muss man sein, um auf so einen Schwachsinn zu kommen?
Also Sie rufen dazu auf, dass man Deutschland verlassen
muss. Ich rufe dazu auf, diesem Land die Leistung zu verweigern.
Servus Leute, das Interview geht sofort los. Vorher eine geniale Sache für euch. Markus Krall ist bereits in die Schweiz ausgewandert. Und in diesen turbulenten Zeiten sollten sich deutsche Anleger mal die Frage stellen, ob nicht ein Teil ihres Geldes auswandern sollte in die Schweiz. Wir bekommen zu diesem Thema so viele Fragen. Wie können deutsche Anleger in der Schweiz investieren? Wie kann man von starker Währung und starker Schweizer Wirtschaft profitieren? Und da gibt's jetzt die Antworten. Unseren Schweizer Aktienguide. So kannst du in der Schweiz investieren. Gibt's jetzt. Kostenlos zum Download. Link unten in der Beschreibung. Da werden wirklich alle Fragen beantwortet. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spektakulären Gast. Da muss ich gleich mal auf meine Liste schauen. Es ist Dr. Markus Krall. Er ist Volkswirt, Bestsellerautor von vielen Büchern, wie zum Beispiel dem Draghi Crash, sein jüngstes Buch Die Stunde Null. Ja, da werden wir gleich drüber sprechen. Und er war auch CEO von Degussa und Chief Risk Officer einer großen Rückversicherung und gilt auch als Bankeninsider. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Was ist das für ein Timing, Herr Krall? Jetzt ja, ist also, ja Weihnachten noch ein bisschen weg, nicht mehr weit, aber Trump gewinnt, am Tag drauf zerbricht die Ampel. Jetzt haben Sie ja, würde ich mal sagen, für diese Sachen gekämpft.
Ja, also das habe ich geschickt eingefädelt, ja. Ne? Dass das vom Timing her so auf unser kleines Interview hier trifft. Aber ja, to be fair, also dass Trump gewinnt, war eigentlich seit Wochen klar. Wer die Wettmärkte kennt und wer weiß, wie zuverlässig sie sind, der ist jetzt nicht überrascht. Wenngleich ich mich trotzdem drüber freue, denn eine Präsidentschaft einer Frau Harris, die intellektuell ungefähr in der Liga von Frau Baerbock sich bewegt, wäre wahrscheinlich ein Problem geworden, nicht nur für Amerika, für die ganze westliche Welt. Mal abgesehen davon, dass diese Frau Ideologien anhängt, die marktfeindlich sind, freiheitsfeindlich sind, bürgerfeindlich sind, sozialistischer Natur sind. Und ich glaube, dass die Frau es geschafft hätte, was Biden nur versucht hat, aber noch nicht ganz geschafft hat in den 4 Jahren, nämlich Amerika zu ruinieren. Und wenn Amerika ruiniert ist, dann sieht's allerdings schlecht aus für die westliche Welt.
Aber die Wirtschaft läuft ja nicht so schlecht, auch wenn es natürlich viele Schulden dafür braucht.
Die Wirtschaft läuft deswegen gut, weil Amerika die ganze Welt trockensaugt. Ja? Amerika hat im Grunde genommen es geschafft, durch den Konflikt in Europa jetzt erstmal als quasi aufnehmendes Land der ganzen Konzerne, die Deutschland verlassen, zu agieren. Also die deutschen Konzerne veranstalten ein Wirtschaftswunder, nur nicht in Deutschland, sondern in Amerika. Ja, also BASF geht rüber, Linde geht rüber, die Automobilindustrie geht rüber. Da werden wir noch viel Dinge sehen, was da schon in Bewegung ist und was seit Monaten, eigentlich seit 2 Jahren in Vorbereitung ist.
Aber das wird Trump doch jetzt noch mehr befeuern, oder? Das ist doch für Deutschland eine Katastrophe dann.
Also ich glaube, dass Trump eigentlich die richtige Attitüde hat. Trump sagt America first, das ist auch seine Aufgabe. Ja? Und das Problem ist natürlich, dass wir in Deutschland keine Regierung haben, die so agiert, als würde sie einem souveränen Land vorstehen. Deswegen kommt immer diese Theorien, die ich für Schwachsinn halte, nur am Rande, dass Deutschland nicht souverän wäre. Deutschland ist souverän. Deutschland hat nur keine souveränen Politiker. Und es wird jetzt allerhöchste Zeit, dass die deutsche Politik das tut, was Trump ihr auch sagt, dass sie tun soll, nämlich bitte mal erwachsen werden. Ja? Werdet endlich mal erwachsen. Dieses Land ist jetzt, kann man sagen, 35 Jahre alt seit der Wiedervereinigung. Also es ist jetzt mal langsam Zeit, aus der Pubertät rauszukommen. Ja, wir sind nicht mehr 17, wir sind 35 und wir benehmen uns wie 17-Jährige auf dem internationalen Parkett. Müssen Sie nur Frau Baerbock anschauen. Also endlich Souveränität und dann wird's auch funktionieren. Und ich glaube, dass was viel wichtiger ist als die Frage, ob jetzt noch weitere Unternehmen nach Amerika gehen oder ob Trump das als Gelegenheit auch ansieht, ist die Frage, was ist die Grundtonalität des Trends im Westen? Mhm. Ist die Grundtonalität des Trends sozialistisch, destruktiv, kulturmarxistisch oder ist die Grundtonalität Freiheit, Marktwirtschaft und Eigenverantwortung? Und hier erwarte ich mir gewaltige Impulse von den Vereinigten Staaten in den nächsten 4 Jahren.
Lassen Sie uns gleich über die deutsche Politik und über die Stunde Null sprechen. Eine Frage zu Trump noch. Sie als Liberaler, Libertärer, wie auch immer, können Sie gern selber sich einordnen gleich. Zum Beispiel Zölle, widerstrebt Ihnen das nicht?
Ja, also das halte ich für eine unausgereifte Idee, um ehrlich zu sein. Mhm. Ja, ich bin der Meinung, was viel besser ist, ist eine Konsumsteuer. Zölle sind jetzt in der Struktur, wahrscheinlich laufen sie auf was Ähnliches raus, also im Endergebnis. Aber sie setzen falsche Anreize und sie gaukeln eine Wettbewerbsfähigkeit vor, wo sie nicht vorhanden ist. Zölle verzerren die optimale Allokation der Ressourcen. Wenn man Amerika wieder auf die Füße stellen will, dann sind sie nur die zweitbeste Lösung. Aber die Idee, die Einkommenssteuer abzuschaffen, die ist eine sehr gute. Also der Schaden durch die Zölle wird geringer sein als der Nutzen durch die Abschaffung der Einkommenssteuer. Vor allen Dingen, dass der IRS abgeschafft wird und diese ganzen Bürokraten, die übrigens in Amerika alle Waffen tragen, also Waffen tragen, rumlaufen. Also Bürokraten, die eine Waffe tragen, ja, das muss man sich auch mal geben. Ja, das ist so, wie wenn hier in den Finanzämtern alle Leute eine Waffe tragen würden. Ja, dann ist das erstmal gut für Amerika, wenn diese Behörde abgeschafft wird.
Und die kriegt er das durch? Glauben Sie das?
Ich bin davon überzeugt. Ja, also ich glaube, dass Trump viel weniger naiv ist als in seiner ersten Amtszeit. Der hat sich da auch ein paar Mal vom Deep State in die Irre führen lassen und von diesen ganzen, oder eigentlich vom Bureaucratic State. Also der Deep State ist ja eigentlich die Bürokratie im Land. Ja? Mhm. Und er hat sich ein paar Mal von diesem Bureaucratic State in die Irre führen lassen, hat sich da auf auch hochrangige Mitarbeiter verlassen. Fauci war einer davon, ja. Und ist dann auf die Schnauze gefallen. Ja, da hat er mittlerweile eine Menge draus gelernt. Ich glaube, dass der Mann auch gereift ist in den letzten 4 Jahren, wo er quasi Oppositionsarbeit gemacht hat. Und jetzt wird da wahrscheinlich ganz anders durchgegriffen. Das sieht man schon an seinem Team. Er hat sich in der ersten Amtszeit mit einem Team umgeben, die ideologisch gefestigt waren, aber praktisch waren die nicht drauf. Also Steve Bannon, so sehr ich den Mann schätze, hätte die Wirtschaft nicht auf das richtige Gleis gesetzt. Aber Elon Musk und Ron Paul.
Und J.D. Vance.
Ja, J.D. Vance auch. Und Ron Paul, ein libertärer erster Stunde in Amerika. Die sind sehr wohl in der Lage, das zu leisten. Entschuldigung. Und auch Robert Kennedy, den er geholt hat, um das Gesundheitssystem aufzuräumen und vor allen Dingen auch die Impfmafia nach Hause zu schicken. Das sind Schwerstgewichte, intellektuelle Schwerstgewichte. Ich bin deswegen zuversichtlich, dass es auch gelingen wird.
Und Sie sind vor allem erfolgreiche Unternehmer. Über Elon Musk, glaube ich, müssen wir nicht ausführen. J.D. Vance ja auch.
Ja.
Von denen kann man ja halten, was er will. Aber Sie wissen, wenn man Geld verdient, Sie wissen, wie Wirtschaft funktioniert. Das, glaube ich, kann man den beiden auf jeden Fall mal anheften. Warum kriegen wir das nicht hin? Warum sind bei uns, Sie haben es ja auch probiert, vielleicht reden wir da auch gleich noch drüber, über politische Ambitionen. Warum sind da so wenige bei uns in der politischen Spitze? Sie haben es gesagt, wir haben Baerbock, wir haben Scholz.
Ja, weil wir ein System haben, bei dem Unternehmer nicht in die Politik gelockt werden, sondern aus ihr abgeschreckt werden. Wer in die Politik gelockt wird von unserem System, sind Versager. In Deutschland können sie an die Spitze des Staates kommen und ein Komplettversager sein. Haben wir ja auch. Ist ja so. Ja, wir haben ja Komplettversager an der Spitze des Staates. Ja, vom Kanzler aus abwärts. Und das geht in Amerika viel schwieriger. In Amerika haben sie erstmal eine Urwahl schon bei den Kandidaten. Das heißt also, sie werden gar nicht Kandidat, ohne dass sie gewählt worden sind. Allerdings konnte Kamala Harris sich um das System rummogeln, ja, indem sie einfach, nachdem Joe Biden ja offensichtlich schon lange, lange, lange an Demenz gelitten hat, quasi an dem Prozess vorbei von der Führung der Demokratischen Partei intronisiert wurde, ohne dass jemals irgendeine Stimme für sie abgegeben worden wäre. Gab's nicht. Und das Ergebnis war ja auch klar. Sie hatte kein demokratisches Mandat, eine Kandidatin zu sein. Und Elon Musk hat völlig zu Recht gesagt, das ist ein Betriebsunfall, dass so eine Person überhaupt zur Wahl steht mit ihren intellektuellen Fähigkeiten, ja, oder mangelnden intellektuellen Fähigkeiten. Das sei ja schlicht unvorstellbar. Ja, das ist ein Betriebsunfall der amerikanischen Demokratie. Und bei uns ist der Betriebsunfall die Norm. Ja, bei uns ist das System so gestrickt, dass es keine Urwahl gibt. Es gibt Listen, die werden von den Parteispitzen festgelegt. Und auf diesen Listen kommen vor allem die Rückgratlosen nach vorne. Denn wenn sie Rückgrat haben, dann werden sie da aussortiert. Und sie haben einen Anreiz, in die Politik zu gehen, wenn sie es draußen im rauen Markt, im echten Leben, zu nichts bringen. Und diese Negativauswahl, die führt einfach zwingend dazu, dass bei uns die Schlechtesten an die Regierung kommen. Und jetzt haben die die Mehrheit und halten alle Intelligenten noch draußen. Also die Wagenburg der Inkompetenz haben wir jetzt eigentlich in Deutschland. Und das ist, sie müssen sich wirklich nur die Gestalten anschauen, wie Franz Josef Strauß so schön gesagt hat, dann wissen sie Bescheid. Ja? Also ich denke mal, wir werden auch unseren Heilungsprozess haben, aber das wird nur möglich sein durch das großflächige Abräumen im ganz brutalen Sinne nach Hause schicken, ja, nicht in Pension. Die sollten wir streichen, nach Hause schicken der ganzen politischen Elite in Deutschland.
Die Frage ist, wie wird's besser? Sie haben ja ein Buch geschrieben, das ist ja sehr aktuell und jetzt der Titel könnte nicht besser passen, die Stunde Null. Mhm. Ist die Chance jetzt da? Weil ich muss ehrlich sagen, egal in welche Partei ich schaue, da überzeugt mich wenig, also quer durch die Bank. Da ist irgendwie kein richtiger Hoffnungsträger in Sicht. Jetzt haben wir ja gut, Trump ist für viele ein Hoffnungsträger. Wir haben ja Milei, der ja wirklich Gas gibt, der, glaube ich, Ihnen auch durchaus gut gefällt. Ist das jetzt einfach ein Strohfeuer oder ist es jetzt wirklich mal eine Chance?
Also zunächst mal ist es so, dass die Deutschen, die brauchen entweder ein großes Vorbild oder sie brauchen den Schmerz, um zu lernen. Ja? Amerika kann das große Vorbild sein. Argentinien ist für die Deutschen wahrscheinlich zu weit weg, obwohl ich der Überzeugung bin, dass Milei, wenn er seine Politik weiter fortführen darf, 4 Jahre lang, einen Erfolg haben wird, der spektakulär ist. Er hat ja jetzt schon einen spektakulären Erfolg. Ja? Er hat innerhalb von Monaten den Staatshaushalt ins Gleichgewicht gebracht, das Handelsbilanzdefizit in einen Überschuss verwandelt. Er hat also die Wirtschaft entbürokratisiert, es wird wieder investiert im Land, es kommt was in Bewegung, die Menschen sehen wieder Hoffnung und Zukunft. Ja, er hat die Inflation besiegt innerhalb von Monaten. Ja, das sind alles riesige Erfolge einer libertären Politik, die sich auf die Freiheit und das Handeln des Menschen verlässt, statt auf die Bürokratie. In Amerika wird das jetzt kopiert, da bin ich sicher. Und zwar einfach deswegen, weil Elon Musk und Ron Paul genau für diese Politik stehen. Elon Musk hat sich mit Milei erst neulich getroffen. Er hat jetzt mit Ron Paul einen Libertären der ersten Stunde an Bord geholt, der ihm helfen wird in diesem Department of Government Efficiency. Ja, was ich übrigens, es hat einen Sprachwitz, dass das Ding Doge heißt. Ja, das heißt, der libertäre Einfluss wird jetzt in Amerika auch sich voll entfalten. Wie gesagt, das wird erstmal zu Schmerzen führen und die Herausforderungen sind ja gewaltig, aber es wird auch zum Erfolg führen, denn Amerika ist noch nicht so runtergewirtschaftet, wie Argentinien es gewesen ist, als Milei übernommen hat, obwohl Amerika auf dem Weg dorthin war. Ja? Und jetzt, was wird hier in Deutschland passieren? In Deutschland werden wir rutschen ja gerade in eine epochale Wirtschaftskrise, die schlimmer wird als in anderen Ländern. Warum? Weil wir schlechtere Politik haben, die schlechteste Energiepolitik der Welt. Die Amerikaner sagen, die dümmste Energiepolitik der Welt wird in Deutschland gemacht. Die schlechteste Wirtschaftspolitik, die Überregulierung, so schwach sind Dinge wie DSGVO oder Lieferkettengesetz und diesen ganzen Unsinn, der ganz und gar undurchführbar ist. Auch diese ganze CO2-Geschichte, ESG, die ganze Verzerrung, dass man den Banken sagt, ihr dürft keine Kredite mehr geben, wenn die nicht irgendwie klimaneutral sind. Und also das ist alles Schwachsinn. Ja, es ist ein kompletter Schwachsinn, der nur bornierten Ideologen einfallen kann. Und bornierte Ideologen sind meistens sehr dumme Menschen. Aber in einem System, in dem die Dummen an die Macht kommen, durch Negativauswahl, ist so etwas die logische Folge. Deswegen wird unsere Krise tiefer. Aber ich bin auch überzeugt, dass die Deutschen zwar eine lange Leitung haben, aber dafür haben sie eine kurze Lunte. Und wenn es dann soweit ist, dass es richtig knirscht, dann wird auch in Deutschland die Reform kommen, die ganz, ganz große Reform. Und dann wird diese politische Elite nach Hause geschickt. Und ich kann Ihnen sagen, was dann mein Hauptlobby-Thema sein wird. Ja, also bisher mache ich Lobbyarbeit für die Marktwirtschaft. Und natürlich müssen dann Impulse gesetzt werden für marktwirtschaftliche Reformen. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass wir denen dann ihre Pensionen wegnehmen. Denn wir müssen demonstrieren, dass jemand, der das Land herabwirtschaftet, nicht noch sich bis an sein Lebensende von den Bürgern durchfüttern lassen muss.
Also Sie haben auch sowas vor wie ein Efficiency Department. Mal schauen, was dann vielleicht kommt. Haben Sie denn jetzt noch politische Ambitionen? Ganz kurz, vielleicht ein Einwand zu Milei. Also ich kann jetzt auch nicht verbergen, dass ich natürlich eher ein Freund von der Politik Mileis bin als von sozialistischer Politik. Aber wenn wir jetzt mal nur auf die nackten Zahlen schauen, er hat viele Erfolge, klar. Aber die Industrieproduktion ist um 25% eingebrochen. Also wenn wir jetzt mal nur auf die Zahlen schauen, bei uns sagen wir auch, um Gottes Willen, der Habeck ruiniert das und es wird weniger produziert.
Ja.
Da bricht die Wirtschaft ja auch gerade schon zum Teil ein. Armutsquote ist gestiegen. Die kommen natürlich von einem verheerenden Level, ist klar. Ich glaube, von 42 auf 53%. Aber wenn wir jetzt mal nur auf die nackten Zahlen schauen, dann Muss es erstmal wehtun oder kann also, das nicht sogar schief gehen?
Ich glaube, wir müssen uns die Zahlen im Detail anschauen. Also die Armut kann nicht von 42% auf 53% gestiegen sein, weil sie nämlich vor den Wahlen schon fast bei 60% lag. Ja, es ist immer die Frage, wie man es misst. Aber ich glaube nicht, dass die Armut in Argentinien noch sehr viel weiter gestiegen ist seitdem, außer bei denen, die aus den Staatsdiensten entlassen worden sind. Da wird es natürlich hart. Die müssen sich jetzt sehr hart umstellen. Aber für die meisten anderen ist es besser geworden. Also das stimmt einfach objektiv nicht. Die Industrieproduktion geht zurück. Das hat aber natürlich damit was zu tun, dass wir in Argentinien jetzt 100 Jahre Sozialismus hatten. Und damit wurde in die falschen Dinge investiert. Das heißt, es müssen jetzt erstmal die Dinge weg, wo Dinge produziert werden, die keiner braucht.
War immer eines der reichsten Länder der Welt.
Das nicht eines, das reichste Land. Ja. Also wenn man es nach dem Bruttosozialprodukt pro Kopf misst, war Argentinien vor 100 Jahren das reichste Land auf dem Planeten. 100 Jahre Sozialismus haben es auf Platz, ich glaube 142 oder was es ist, zurückgeworfen. Also unter die ärmsten Länder des Planeten. Und dahin zurückzukommen, erfordert natürlich einen steilen, harten Weg. Und eine Sanierung eines Landes, einer Volkswirtschaft, die setzt natürlich voraus, dass jetzt die ganzen Ressourcen in effiziente Verwendungen gesteuert werden. Wenn sie aber in ineffizienten Verwendungen gebunden sind, nämlich in Industrien, die veraltet sind und die Dinge herstellen, die keiner mehr braucht, die nur durch Subventionen am Leben erhalten worden sind, dann bedeutet das natürlich, dass sie dort erstmal rausgelöst werden müssen. Also Ressourcen, die ich in effiziente Verwendungen steuern will, müssen bei den ineffizienten Verwendungen losgelöst werden, sonst sind sie ja nicht frei. Sonst kann ich damit nicht neue Unternehmen gründen. Das gilt sowohl fürs Kapital als auch für das Talent, für das Humankapital, für die menschliche Arbeit, für alles. So, und das bedeutet, das Alte muss absterben. Das nennt man den Prozess der kreativen Zerstörung. Wenn ein Land diesen Prozess der kreativen Zerstörung über Jahrzehnte verpasst hat, dann ist natürlich der Schmerz des absterbenden Asts sehr groß am Anfang, weil dann geht viel zurück. Und deswegen geht es erstmal auf die Industrieproduktion zurück. Aber das ist ein Narrativ der Linken, die dann sagt, seht ihr, es ist kein Erfolg. Nein, es ist ein Erfolg, weil nämlich die ganzen alten Kamellen, sage ich mal, die Dinge produzieren, die keiner mehr will, die nicht wettbewerbsfähig sind, die müssen weg. Sonst kann das Neue nicht entstehen. Das Neue muss sich den Platz erobern. Und das ist das, was Milei bewirkt mit seiner Politik. Also ist es eigentlich eine gute Nachricht. Im Gegensatz übrigens zu der Behauptung, die Fratscher neulich aufgestellt hat, als er über die Deindustrialisierung so gesprochen hat, als wäre das eine gute Nachricht, weil ja der ganze klimaschädliche Kram auswandert. Als ob, wenn das Klimaschädliche überhaupt existieren würde, es einen Unterschied macht, ob der Schlot in Deutschland oder in Amerika steht. Also auf den Schwachsinn muss man erstmal kommen. Ja, also es ist, ökonomisches Analphabetentum, das hier zum Ausdruck kommt. In einem Land, das seine Strukturen kaputt gemacht hat und veraltet hat, führt kein Weg an der schmerzhaften Sanierung vorbei.
Sie haben vorher gesagt, wir werden in eine tiefe Krise rutschen. Jetzt haben wir gerade über Argentinien gesprochen, das reichste Land der Welt. Ist noch nicht so, 100 Jahre sind viel, aber eigentlich auch dann gar nicht mal so viel.
Nicht mal so lange her.
Ist das der Denkfehler, dass man jetzt auch zum Beispiel in Deutschland denkt, ja, das ist unmöglich. Also, dass man wirklich über lange Zeit dann nach unten durchgereicht wird. Also, wir werden jetzt vielleicht sicherlich nicht das ärmste Land der Welt werden, aber was kommt da auf uns zu? Was sehen Sie da, wenn wir so weitermachen?
Also machen Sie sich da mal keine Illusionen. Wenn diese sozialistische Politik noch ein paar Jahre so weiterläuft, dann werden wir uns in der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung wiederfinden. Das geht ganz schnell. Da nützt es auch nichts, dass es da draußen Straßen und Häuser gibt. Die verfallen dann. Ja? Wissen Sie, Ludwig von Mises, einer der Begründer der österreichischen Schule, hat in den 30er Jahren prognostiziert, dass ungefähr in den 80er oder 90er Jahren die Sowjetunion zusammenbrechen würde. Damit hat er recht gehabt. Wie hat er diese Prognose gemacht? Er hat gesagt, ein staatswirtschaftliches System schafft keine Werte und keinen Wohlstand und ist deswegen nicht in der Lage, den Wohnraum zu erhalten. Das heißt, nach 60, 70 Jahren sind die Schäden am Wohnraum so groß, dass es überall reinregnet und ein Leben da drin nicht mehr möglich ist. Und dann zerbricht das System ökonomisch, weil dann ist ein Überleben im System nicht mehr möglich. Und genauso war es auch. Also täuschen Sie sich da nicht. Diese Bundesregierung hat übrigens, wenn man die Frage stellt, hat sie es geschafft, sozusagen dieses Durchreichen nach unten zum Sport zu machen, sodass wir es da wieder mal besser sind als alle anderen? Ja, das hat sie. Und zwar deswegen, weil sie sich nicht damit begnügt hat, irgendwelchen sozialen Kram zu machen, ein bisschen Umverteilung hier und so, sondern weil sie wirklich im Namen der Klimareligion gesagt hat, diese Industrien müssen kaputt gemacht werden. Also im Gegensatz zu den argentinischen Sozialisten haben unsere Sozialisten, nämlich die Ökosozialisten, gesagt, wir machen es absichtlich kaputt. Deswegen ist auch die Behauptung von Herrn Scholz, er würde jetzt die Autoindustrie retten wollen oder sowas, das sind reine Lippenbekenntnisse eines ökonomischen Analphabeten, ja, oder eigentlich eines ökonomischen Zerstörungsfanatikers, genau wie Herr Habeck auch. Und deswegen schaffen die das schneller. Also seien Sie nicht überrascht, wenn das noch eine Weile so weitergeht, wenn das nicht gestoppt werden kann, dann wird Deutschland, das ja schon auf unter den 20. Platz weit zurückgefallen ist, ja, und das Schlusslicht im Wachstum aller G20-Länder ist, mhm, und das unter den schlechtesten 10 im Wachstum weltweit ist, ja, also ganz, ganz unten, 195 von 195. Nur Nordkorea und Timbuktu sind schlechter. Ja, also, wobei bei Timbuktu bin ich mir nicht sicher.
Ja? Die Zahlen stimmen, ja, vielleicht sieht es besser aus.
Also, schauen Sie, das geht ganz schnell. Da werden sich die Leute noch wundern.
Was heißt schnell? 10, 20, 30 Jahre? Ja,
2-3 Jahre kann das gehen.
Und dann, also, glauben Sie wirklich, dass wir so schnell in, ja, Armut rutschen können?
Wenn Sie das Vermögen eines Volkes mit derartiger Geschwindigkeit verschleudern, wie das bei uns der Fall ist, dann ist das so, ja. Das geht ruckzuck, zumal man ja auch an der Ernährungsgrundlage schraubt. Also man macht auch den Bauern das Leben unmöglich, man zerstört die Lebensmittelproduktion. Wenn die Industrie keine Überschüsse mehr produziert, dann haben wir kein Geld mehr, um in der Handelsbilanz Lebensmittel einzukaufen. Ich kann Ihnen sagen, das ist ein Programm, mit dem man auch Hunger schaffen kann. Die Grenze ist die bittere Armut, wo es nichts mehr zu fressen gibt.
Was ja auch ein Problem ist, kreative Zerstörung. Wir sehen es jetzt bei VW, die sind jetzt noch nicht am Ende, aber die haben Probleme. Und dann, mhm, kommt Herr Scholz und sagt, die Arbeitsplätze müssen erhalten werden. Also da sieht man ja schon, dass, ja, wir auch ein Problem haben, selbst wenn ein Unternehmen, das natürlich sehr wichtig ist, oder andere, dann vielleicht, ja, vielleicht wird es halt nichts mehr. Aber wenn man die dann noch künstlich am Leben erhält, dann wird es ja wirklich eine Staatswirtschaft, oder?
Also, ja, gut.
Wo man dann wirklich nur noch die Zombies...
VW ist ja eine Staatswirtschaft. VW hat eine Staatsbeteiligung, ein VW-Gesetz. Es hat Politiker im Aufsichtsrat wie Herrn Weil und Frau...
Hamburg
heißt sie, glaube ich. Juli irgendwas.
Willi, ja? Hamburg, glaube ich.
So, Willi heißt die. Da muss ich mir nur anschauen und ihren Werdegang anschauen. Dann weiß ich, dass ich die noch nicht mal, wie soll ich sagen... in der Zeitarbeit als Putzhilfe eingesetzt hätte. Ja, kein Abschluss in gar nichts, weder in einem Studium noch in einem Beruf, nichts. Sitzt im Aufsichtsrat eines der größten Unternehmen der Republik und kann dort Schaden anrichten.
Sie ist ja auch, ja, Autogegnerin.
Ja, und ist natürlich auch noch Autohasserin, das kommt noch dazu. Auch Herr Weil, der sich jetzt hinstellt und nach Lösungen schreit, Herr Weil ist einer der Hauptverantwortlichen fürs Desaster. Und ein rückgratloser VW-Vorstand hat wieder besseres eigenes Wissen, eine Politik und eine Strategie betrieben, von der klar war, dass sie zum Versagen führt. Wer sich die Mühe machen möchte, ich habe bereits 2019 auf X entsprechende Postings abgesetzt, dass das bei VW ein Desaster werden wird, obwohl ich noch nicht mal Automanager bin. Ich bin einfach nur ganz normaler Manager in anderen Branchen gewesen. Aber dafür brauche ich kein Spezialist zu sein, um zu sehen, dass eine solche Strategie ins Leere geht und dass sie das Unternehmen ruiniert. Und diese falsche Strategie wurde von rückgratlosen Managern wieder besseres eigenes Wissen akzeptiert, weil die Politik es so wollte. Und deswegen ist VW kein typischer Fall eines Zombies, der jetzt gerettet wird, sondern VW ist ein Zombie, weil die Politik ihn dazu gemacht hat. Und es wird allerhöchste Zeit, dass wer VW retten will, der sollte schnellstens die Staatsbeteiligung konfiszieren und verkaufen. Der sollte die Politiker aus dem Aufsichtsrat werfen und der sollte alle Manager rauswerfen, die dem Staat hörig waren. Und er sollte das VW-Gesetz streichen und VW zu einem Privatunternehmen machen, wie jedes andere auch. Im Wettbewerb wird VW erstarken. Aber natürlich nur dann, wenn man vernünftige Leute da dran setzt. Und das sind nicht diese gepuderten Nasen, die da im Moment, das Näslein so hochhalten.
Wir haben gesprochen im April, März müsste es gewesen sein, 2023. Damals war es in Frankfurt. Mhm. Da haben Sie damals gesagt, ja, damals waren Sie auch natürlich, wie schon seit vielen Jahren, sehr bedient, wie es in Deutschland läuft mit der Politik. Aber Sie haben damals gesagt, Sie wandern nicht aus, Sie versuchen hier noch zu kämpfen, dass es besser wird. Das hat nicht so lange gehalten, oder? Jetzt sitzen wir hier nicht mehr.
Ja, wir sitzen jetzt hier an meinem neuen Wohnsitz in der Schweiz zusammen und nicht mehr in Frankfurt. Ja, das hat relativ simple Gründe. Der deutsche Staat hat nicht aufgehört, übergriffig mir gegenüber zu sein. Der deutsche Staat ist ja jedem gegenüber übergriffig, indem er unser Leben bürokratisiert, uns unsere Freiheiten einschränkt, uns zensiert und all das tut. Aber es gibt auch Menschen, denen gegenüber ist er besonders übergriffig. Und zu den Menschen, da bin ich nicht der Einzige, aber einer von denen war ich auch. Und irgendwann habe ich gesagt, ich bin einfach nicht mehr bereit, dieses System mit meinen Steuern zu stützen. Ich zahle diesem System freiwillig keine Steuern mehr. Aus. Ich habe dann mein Unternehmen direkt hier in der Schweiz gegründet, weil ich nicht wollte, dass irgendwann mal jemand kommt und mir eine Wegzugsbesteuerung auferlegt.
Die gibt's ja schon.
Die gibt's ja eben, aber wenn ich mein Unternehmen gleich hier gründe und gleich schon mal weggezogen bin, dann bin ich fort. Ja, ich bin draußen. Und das Unternehmen ist hier in der Schweiz und ich bin hier in der Schweiz, ja, und war hier schon angemeldet, bevor das Unternehmen zum Entstehen gekommen ist, und damit bin ich draußen. Da kommt keine Reichsfluchtsteuer mehr auf mich zu, so. Also ich bin nicht bereit, dieses System weiter mit meinen Steuermitteln zu unterstützen, und ich fordere auch alle anderen auf, in diesen Unternehmerstreik einzutreten. Das ist das, was wir brauchen. Der Unternehmerstreik, die Verweigerung der Leistung, die Einstellung der Steuerzahlung, entweder durch Einstellen des Arbeitens oder durch Auswandern. Und dann werden diese Leute relativ schnell feststellen, dass man Steuerbescheide nicht essen kann. Und das ist dann das Ende des Systems.
Also Sie rufen dazu auf, dass man Deutschland verlassen
muss? Ich rufe dazu auf, diesem Land die Leistung zu verweigern.
Wie schnell geht das dann? Also wir haben ja jetzt eh schon Probleme. Wir sehen es ja überall, Krankenkassenbeiträge schießen nach oben. Steuernabgaben sind ja eh für Singles die schon lange die zweithöchsten der Welt hinter Belgien. Also die Steuerlast ist ja brutal in Deutschland. Ja. Und sie wird ja wahrscheinlich steigen müssen. Wir sehen es ja jetzt, sie kommen mit dem Haushalt nicht klar. Gut, man hat natürlich auch noch die Schuldenbremse. Dann hat man das demografische Problem. Also die Rente wird ja heute schon, die ist ja auf der Intensivstation. Also die Steuern müssen jetzt steigen, zwangsläufig, oder? Also ist ja die Frage...
Also wenn man in diesem
Ausgabenwahn
unserer Politiker befangen ist, dann müssen die Steuern weiter steigen. Diese weiter steigenden Steuern werden die Wirtschaft weiter abwürgen und damit die Steuerbasis weiter schmälern, was das Loch noch größer machen und in die Zukunft verlängern wird. Das Ding hat keinen mathematischen Lösungsraum mehr innerhalb dieses Systems, der noch aufgehen kann. Die einzige Lösung ist, den Politikern ihr Spielzeug wegzunehmen. Soll heißen, der Staat muss schlanker werden und dem Bürger muss das Geld zurückgegeben werden, damit die Wirtschaft wieder wachsen kann. Und dann ist auch wieder genug Geld da, und zwar für alles. Ja, nicht für alles und jedes, aber man kann sich dann theoretisch wieder eine Menge leisten. Aber dazu ist es zunächst mal erforderlich, den Politikern das Spielzeug wegzunehmen und dafür zu sorgen, dass sie sich's nicht wiederholen. Ja, nach der Devise, in 4-5 Jahren ist der Laden saniert und jetzt fangen wir wieder damit an, die Leistungsträger zu schikanieren, zu besteuern und zu berauben. Damit muss Schluss sein. Wir brauchen jetzt eine Reform, die nicht einfach irgendwie ein bisschen Steuern kürzt und ein bisschen hier und ein bisschen da rumschraubt. Deswegen ist das Papier von Herrn Lindner auch an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Doch es ist zu überbieten. Herr Kanzler Scholz hat es geschafft, es zu überbieten. Aber sonst, unter normal denkenden Menschen, ist es schwer zu überbieten. Es ist ein im Grunde genommen Stückwerk. Ja, hinten nichts und vorne nichts und in der Mitte nichts gewesen. Ja, damit kann er, keine Ahnung, da kann er vielleicht noch die Christel auf dem Dorfplatz damit überzeugen oder was, ja. Also das kann er vergessen, dass das wirken könnte. Was wir brauchen, ist eine Fundamentalreform, und zwar eine richtige Fundamentalreform.
Lassen Sie uns darüber sprechen, weil wir müssen jetzt nicht zwingend den Karren vor die Wand fahren lassen, wir können es ja besser machen.
Ja, es ist nur so, dass die Fundamentalreform nicht kommt, wenn der Karren nicht an die Wand knallt. Die Deutschen sind leider so. Die Deutschen haben viele positive Eigenschaften. Sie sind Tüftler. Es gibt auch viele gute Unternehmer. Es gibt viele World Champions. Wenn man nur an die ganzen Hidden Champions denkt, ja, davon sind die meisten in Deutschland. Ja, und in der Schweiz mittlerweile, weil viele aus Deutschland auch in die Schweiz ausgewandert sind und weil die Schweiz auch viele eigene hat. Ja, also, aber wenn ich mir anschaue, in welcher riesigen Menge deutsche Unternehmen jetzt gerade das Land verlassen, dann wird da nicht mehr lange was davon übrig sein. Und, es gibt also viele, viele Vorteile. Also es gibt viel, was man an Deutschland mögen kann. Ja? Aber es gibt eine Sache, und die ist eben tödlich. Dass die Deutschen es sich gefallen lassen, dass Sozialisten an der Macht die Leistungsträger knechten, ausbeuten und ihnen erzählen, sie müssten die ganze Party bezahlen. Und wenn sie sie bezahlt haben, reicht's immer noch nicht. Und jeder, der in Deutschland was leistet, hat Angst davor mittlerweile, dass das bisschen, was ihm die Steuer gelassen hat, demnächst auch nochmal zusätzlich besteuert und weiter enteignet wird. Und so kann es nicht funktionieren, meine Damen und Herren. So kann es nicht funktionieren. Und was wir brauchen ist, wir brauchen erstmal ein massives Einkürzen des Systems, aber das kriegen wir nur dann, wenn es vorher geknallt hat. Die Deutschen lernen leider, historisch betrachtet auch ist es so, nur durch Schmerz. Und dann braucht es halt den Schmerz. Die Deutschen sind aber auch in der Lage dann, wenn sie es mal gelernt haben aus dem Schmerz, ihr Land wieder aufzubauen. Und ich habe auch gar kein Problem, dann damit zurückzukommen und meinen Teil dazu beizutragen und auch wieder in Deutschland Steuer zu zahlen, wenn ich weiß, dass es nicht für Fahrradwege in Peru und für den Friseur des Kanzlers ausgegeben wird. Ja, wenn ich weiß, dass es nicht verschwendet wird in korrupter Weise, wenn ich nicht mehr die Meilen von Frau Baerbock bezahlen muss, ja, und ihre Stilberaterin und ihre Visagistin und sonst was und ihre Klamotten und ihre Taschen, die sie uns in die Kamera hält, dann will ich alles nicht mehr bezahlen. Ja, wenn ich weiß, dass es nicht mehr ausgegeben wird für Genderprojekte in Kamerun und wenn ich weiß, dass es nicht mehr ausgegeben wird, um Kühltürme funktionsfähiger Kernkraftwerke in die Luft zu sprengen, um einen Nero-Befehl zu geben, damit unsere Energieversorgung auch ja nachhaltig ist ja das Modewort überhaupt, zerstört ist. Nachhaltige Zerstörung ist nämlich das Einzige, was die können. Und die Deutschen müssen es einfach mal lernen. Die müssen aufwachen. Die müssen jetzt verstehen, dass es so nicht weitergehen kann und dass sie diese Leute in die Wüste schicken müssen. Und da nützt es auch nichts, einen Herrn Merz zu wählen, der schwarz-grün machen möchte, ja, der sich in der Tradition von Frau Merkel sieht, den Rockstar unter den deutschen Politikern.
Aber die sind ja nicht gerade die besten Freunde, die beiden.
Ja, also, aber er geht in ihren Fußstapfen. Aber nicht deswegen, weil er ihr Anhänger wäre, sondern weil er ein Rockstar ist, ein Black-Rockstar. Ja? Er dient nicht Deutschland. Ja? Und wenn er schon sagt, er will mit den Grünen was machen, also wenn das schon eine Möglichkeit ist, die nur angedeutet wird, dann weiß ich genau, dass der genau das weitermacht, was die Ampel verbockt hat. Und es ist ja auch nicht so, dass die Ampel es allein verbockt hat. Die hat ja 16 Jahre CDU-Herrschaft gebraucht, um die Rampe zu bauen, auf der Herr Scholz zu Tale gerutscht ist mit dem Land. Und deswegen sage ich, Leute, ihr müsst es wirklich anders machen. Ihr müsst eine richtige Oppositionspartei wählen. Und da gibt es zwei. Und wenn wir über meine politischen Ambitionen sprechen, es gibt einmal die AfD, da bin ich nicht, weil die ist mir ein Ticken zu weit rechts, in Anführungszeichen. Ist keine schlechte Partei. Sie sind aus meiner Sicht im demokratischen Spektrum und absolut koalitionsfähig. Und dann gibt's in der Mitte eine neue Kraft, die bildet sich. Ich hatte ja gehofft, dass das die Werteunion sein würde. Jetzt wird's die Fusion von Werteunion und Bündnis Deutschland, die in vollem Gange ist. Und da drücke ich die Daumen für alle Beteiligten, dass das klappt. Ich werde nicht für ein Amt zur Verfügung stehen, aber ich werde es unterstützen. Und dann haben die Leute eine Partei, eine hoffentlich libertäre Partei in der Mitte. Daran arbeite ich hart, dass es eine libertäre Partei in der Mitte wird, mit dem Einfluss, der begrenzt ist, aber mit dem Einfluss, dem begrenzten, den ich habe. Der ist nicht auf Amt bezogen, sondern nur auf Überzeugungsarbeit und Argumente. Und dann haben die Leute die Wahl, der AfD einen Koalitionspartner an die Seite zu stellen, der sicherstellt, dass A, das Ganze nicht zu weit nach rechts rückt und dass die Politik am Ende freiheitlich, libertär, marktwirtschaftlich wird.
Dafür wird es höchste Zeit, oder? Weil ich muss sagen, mir gefallen sehr viele Sachen an der AfD nicht. Für mich ist sie nicht wählbar in dieser Form, aber so kann es auch nicht weitergehen. Also wann kriegen wir denn endlich, ist das jetzt vielleicht mal die Chance, wann kriegen wir endlich mal eine liberale, libertäre Partei? Ich sag mal, ohne diesen, wir haben uns gestern lang auf der Autofahrt her unterhalten, ohne den ganzen Mist ausdrücken. Also ja, wir wirklich mal Wirtschaftskompetenz.
Man muss, glaube ich, differenzieren in Sachen gehen. Wenn ich die AfD so toll finde, dann wäre ich ja drin. Ja, bin ich aber nicht. Ja, und zwar, weil die AfD aus meiner Sicht aus zwei Parteien besteht. Die AfD hat einen libertären Flügel um Frau Weidel und Herrn Böhringer. Und die AfD hat einen, in Anführungszeichen, rechten Flügel um Höcke und andere.
Die, das ist schon rechts außen, oder?
Also da ist
schon,
das ist nicht da mein ist Problem.
Eine Untertreibung,
das ist,
oder?
Das ist nicht mal so sehr mein Problem. Solange sich diese Leute innerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen wollen und es auch tun, habe ich kein Problem mit rechts und auch relativ weit rechts. Es darf aber nicht rechtsradikal oder rechtsextrem sein. Mit anderen Worten, es darf nicht sich außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen. Aber rechts per se ist für mich, auch wenn ich mich da nicht sehe, kein Grundproblem. Weil links darf man ja auch sein. Ist nicht verboten. Es gibt links, Mitte und rechts innerhalb des demokratischen Spektrums. Und es muss zulässig sein. Aber das Problem, das ich mit dem sogenannten rechten Flügel der AfD habe, ich sag's ganz offen, ist, die glauben an den starken Staat. Die denken, man müsste den Staat nur für andere Dinge einsetzen, als die Linken es tun und alles wird gut. Und meine Damen und Herren, nein, das ist nicht der Fall. Der starke Staat ist nicht die Lösung, der starke Staat ist unser Problem. Und deswegen ist es so, dass ich der Meinung bin, dass die AfD einerseits zwar durchaus innerhalb des demokratischen Spektrums agiert, jedenfalls in ihrer absolut überwiegenden Mehrheit und auch in ihrer Programmatik. Da findet man im Programm nichts, was irgendwie damit kollidieren würde. Aber dass sie einen Partner braucht, der sie in Richtung Mitte, in Richtung Marktwirtschaft und Libertarismus und in Richtung dessen zieht, was Ludwig Erhard in den 50er Jahren für Deutschland gemacht hat. Weniger Staat, stabile Währung, stabiles Geld, weniger Bürokratie, keine Preisvorschriften, keine Mietendeckel, keine sonstigen, keine Klodeckel in der Politik. Ja? Und das ist das, was es da braucht. Und ich nehme jetzt quasi den zweiten Anlauf, nachdem es mit der Werteunion im ersten Anlauf alleine zumindest nach meinem Dafürhalten so nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, dass noch genug Kraft und auch Energie in der Werteunion steckt, gemeinsam mit Bündnis Deutschland etwas aufzubauen, was attraktiv ist und was das leisten kann. Und da investiere ich im Moment den Teil meiner Energie, den ich politisch einbringen kann, also alles, was übrig bleibt, nachdem ich mein Unternehmen geführt habe.
Kommen wir doch mal zur Stunde Null. Jetzt setzen wir mal voraus, wir haben jetzt die Regierung, wir sitzen da drin, die wir uns wünschen würden. Wo setzen Sie die Axt an? Also ganz konkret, Sie haben vorhin gesagt, man muss das System Staat zurecht stutzen, klar. Aber wie macht man das? Weil alle reden immer drüber, aber wir kriegen ja nicht mal ansatzweise Bürokratieabbau hin. Die Ampel hat das ja auch gesagt, oh, große Erfolge. Klingt gut, aber wie kriegen wir das wirklich hin?
Sie müssen es wirklich wie in Argentinien machen, nicht mit der Axt, sondern mit der Kettensäge. Ja, also die Kettensäge ist schon ein gutes Symbol. Die Bürokratie wehrt sich natürlich. Ja, sagen Sie mal einen Bürokraten, ob er es gut findet, wenn Sie ihn nach Hause schicken wollen. Da können Sie aber lange warten, bis der Ja sagt. Das wird nicht passieren. Und deswegen müssen Sie es mit einer gewissen Brutalität machen, leider. Ja, und Brutalität heißt jetzt nicht menschlich brutal, obwohl das auch menschlich Kosten haben wird, wenn man Leute, die einfach in ihrem Ding sich da so eingewöhnt und eingenistet haben, jetzt die der kalten Realität aussetzt. Aber das ist so, wie wenn man jemandem Schwimmen beibringen will. Manchmal muss man ihn ins kalte Wasser schubsen, damit er es lernt. Es wird also nicht gehen ohne radikale Maßnahmen. Und es gibt vier Felder, die gleichzeitig angegangen werden müssen. Deswegen ist es notwendig, die Sache intellektuell gut vorzubereiten. Man muss wissen, was man alles gleichzeitig machen muss. Multitasking, eine Multitasking-Reformregierung brauchen wir. Das erste ist, dass Ministerien und Behörden gestutzt werden müssen. Und der einfachste Weg rauszufinden, welche sie abschaffen wollen und kürzen wollen, ist, indem sie durch die Budgets dieser Ministerien und Behörden durchgehen und sich anschauen, was da gemacht wird und sich dann fragen, ob sie, wenn sie bei Verstand sind, ihr eigenes Geld freiwillig als Spende dafür hergeben würden, damit es gemacht wird, wenn sie nicht dazu gezwungen werden würden, Steuern zu zahlen. Wenn also nicht die Steuern, wissen Sie, am Ende, wenn Sie die Steuern nicht zahlen wollen, dann stehen irgendwann die Jungs mit den Maschinenpistolen im Flur. So ist es. Ja, das ist der Endpunkt des Zwangs, wenn Sie sich da wehren. Und wenn Sie sich aber mal vorstellen, dass es freiwillige Spenden wären und Sie dann sagen, würde ich für dieses konkrete Ding freiwillig Geld hergeben, wenn ich nicht müsste, dann stellen Sie fest, dass Sie bei den meisten Ministerien wirklich mittlerweile nicht mehr fündig werden. Sie finden es einfach nicht mehr. Machen Sie mal die Übung, liebe Zuschauer. Gehen Sie mal auf die Webseiten, zum Beispiel des Umweltministeriums oder des Entwicklungshilfeministeriums oder des Bauministeriums oder des Gesundheitsministeriums und Sie werden da nichts finden. Das Gesundheitsministerium zahlt übrigens nicht Ihre Krankenhausrechnung. Das Gesundheitsministerium ist ein Pharmafinanzierungsministerium, ein Pharma-Mafia-Finanzierungsministerium. Die geben Geld aus für Impfungen und Masken. Sonst machen die fast nichts mehr. Ja, und machen Gesetze, die den Ärzten und Krankenhäusern das Leben schwer machen und es überbürokratisieren. Sonst machen die nichts. Dafür geben die im Jahr 25 Milliarden aus. Wenn Sie das Entwicklungshilfeministerium nehmen und die Klimahilfen dazu rechnen und alles, was da so rausgehauen wird, dann kommen da nicht die 13 Milliarden, die auf dem Budget sind, zustande, sondern dann kommen 50 Milliarden zusammen. 50 Milliarden, die reiche Politiker in reichen Ländern armen Leuten wegnehmen, um sie reichen Politikern in armen Ländern zu geben. Ja, das ist das, was da passiert. Der Spruch ist übrigens nicht von mir, sondern von dem neuen Kollegen in der Regierung Amerikas, Ron Paul, der Elon Musk unterstützen wird bei seiner Reformarbeit. Ja, gehen Sie durch, Sie werden nichts finden. Und deswegen habe ich habe mich dieser Übung unterzogen und habe es dann veröffentlicht in dem Buch Die Stunde Null und habe gesagt, okay, außer dem Außenministerium, dem Verteidigungsministerium, dem Finanzministerium, das aber stark abgespeckt gehört, und dem Kanzleramt, brauche ich das alles andere nicht. Alles andere kann weg. Sie werden da nichts finden, was Sie brauchen. Punkt. Ja, probieren Sie es aus. Wenn Sie es mir nicht glauben, meine Damen und Herren, gehen Sie auf die Webseiten der Ministerien, laden Sie sich die Budgets runter und schauen Sie selber rein. Und Sie werden nur Blödsinn finden. Nur Unsinn, Korruption und Selbstbedienung, Selbstbereicherung und Großmannssucht. Sonst finden Sie da nichts.
Und das reicht dann fürs Wirtschaftswunder?
Das reicht noch nicht. Das ist einer von vier Baustellen. Die zweite Baustelle ist, Sie müssen die ganzen Bundesbehörden abschaffen, die da dranhängen. Wir haben 99 Bundesbehörden. Die leisten alle nichts für uns. Ja, die regulieren nur unser Leben und machen uns Vorschriften. Die einzige Bundesbehörde, die ich übrig lassen würde, aber nur um sie anschließend zu privatisieren, ist das Patentamt. Der Rest kann weg. Ich brauche keinen Verfassungsschutz, ich brauche kein BND, ich brauche keine Telekommunikationsregulierungsbehörde. Das brauche ich alles nicht. Der Markt kann das alles viel besser, als wenn die Bürokraten da mitmischen. Ich brauche übrigens auch keine Bankaufsicht. Die Bankaufsicht ist nur zum Übertünchen der Fehlleistungen des Staates da, ja, der nämlich den Banken durch die ständige Rettungspolitik einen Anreiz gibt, die falsche Risikopolitik zu machen. Sonst bräuchten wir gar keine Bankaufsicht. Und die kann es eh nicht. Die hat es noch nie kapiert. Es ist nicht möglich, dass die Bankaufsicht es kapiert, aus einem ganz einfachen Grund. Die bezahlt schlechter als die Banken. Also dann überlegen Sie mal, wer mit einem Messer zu einer Schießerei kommt und wer mit einer Knarre zu der Schießerei kommt. Es ist nicht die Bankaufsicht, die die Knarre hat. Die hat zwar die Macht, aber sie hat intellektuell nicht die Knarre. So, das können Sie alles dicht machen. Das brauchen Sie, wenn Sie genau hingucken, alles nicht. Das ist das Zweite. Also das gehört noch zum Punkt 1. Das Zweite ist, Sie müssen alle Gesetze abschaffen, die Bürger und die Industrie und die Wirtschaft gängeln. Schaffen Sie das DSGVO wieder ab, das Lieferkettengesetz. Alle Gesetze, wo das gute sowieso Gesetz dran steht, das kann alles weg. Ja, im Grunde genommen können Sie alle Gesetze, fast alle, 99,99% aller Gesetze, die seit 1970 gemacht worden sind, können Sie streichen. Die braucht kein Mensch, braucht niemand. Weil wir haben ja auch 1970 nicht im Zustand der Anarchie auf der Straße gelebt. Ja, das war nicht der Fall. Ich war damals 8 Jahre alt, ich kann mich erinnern. Wir haben damals in geordneten Verhältnissen gelebt. Also wenn das alles weg ist, dann passiert gar nichts. Ja, Sie brauchen auch nicht irgendwelche Gesetze, die Grünen machen, die es den Radfahrern erlauben, verkehrt rum in der Einbahnstraße hochzufahren. Wer braucht denn sowas bitte? Wie komplett verblödet muss man sein, um auf so einen Schwachsinn zu kommen? Ja, warum machen wir nicht einfach Verkehrsregeln für alle gleich und Rücksichtnahme ist eine Selbstverständlichkeit, steht im Artikel 1 Straßenverkehrsordnung, dass jeder so zu sich zu verhalten hat, dass er Rücksicht auf andere nimmt. Da sind wir doch in diesem Grabenkampf in Deutschland schon längst nicht mehr da, ja, in diesem ideologisierten Grabenkampf. Also diese Gesetze können alle weg, das ist das Zweite. Das Dritte ist, wir brauchen eine entsprechende Reform des Sozialversicherungswesens. Also unsere Sozialversicherung ist ein einziges Desaster, ein Kettenbrief mit Ansage. Kettenbrief. Also der Unterschied, wissen Sie, was ein Kettenbrief ist, wenn Sie ein Geschäft betreiben, wo Sie geben mir 50 Euro, ich verspreche Ihnen morgen 100 Euro zurückzugeben, dann frage ich Ihren Kollegen, kannst du mir die 100 Euro leihen, damit ich den auszahlen kann, du kriegst übermorgen 200 zurück. Ja, und dann frage ich den Dritten, der mir 200 leiht, damit ich ihn zurückzahlen kann. Und so wird's immer größer. Das ist ein Kettenbrief. Das ist nicht aus unsinnigen Gründen eine illegale Art, Geschäfte zu machen. Aber in der Rentenversicherung soll es erlaubt sein. Und in allen anderen Sozialversicherungszweigen, wie der Pflegeversicherung, soll es auch erlaubt sein. Das ist ein Kettenbrief. Madoff, der größte Finanzmarktbetrüger aller Zeiten, hat ein Kettenbriefsystem betrieben. Und der Unterschied zwischen unserem Sozialsystem und Madoff ist ein ganz einfacher. Madoff wusste, was er tut. Das ist der einzige Unterschied. Also muss dieses System grundreformiert werden. Der Vorschlag ist relativ simpel. Also wir nehmen die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung und die Pflegeversicherung und die privatisieren wir einfach. Das wird einfach verkauft. Ja, das wird besser funktionieren. Und die Rentenversicherung, die können Sie nicht privatisieren, weil die ist überschuldet. Also müssen wir erst die Rentenversicherung sanieren, bevor sie dann als kapitalgedeckte Pensionsversicherung privatisiert werden kann. Und da kann ich Ihnen garantieren, dann ist die Rente wirklich sicher. Also wie privatisieren wir sie und wie sanieren wir sie? Das ist ganz einfach. Wir privatisieren alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Alles. Alles, was dem Staat gehört. Die Sparkassen, die Landesbanken, die Flughäfen, die Häfen, die Binnenhäfen, die Kanäle, die Straßen, die Verkehrsnetze, die Stromnetze, die Gasnetze, die Fernwärmenetze, die alles. Alles wird privatisiert.
Aber wem gehört das dann über Nacht? Weil das muss ja dann
irgendwie. Sie verkaufen es dem Höchstbietenden.
Und da gibt es so viel Nachfrage.
Aber da kriegen Sie 3 Billionen rein innerhalb von ein paar Wochen, wenn Sie es richtig machen. Und es wird auch nicht so sein, dass die Blackrocks dieser Welt dann ihr fröhlich Urständ feiern. Das wird nicht der Fall sein. Beispielsweise die Stadtwerke. Wenn Sie die privatisieren, dann gehen Sie her und sagen, da machen wir jetzt eine Bürgergenossenschaft draus. Kann die Aktien nur der erwerben, der auch in der Stadt lebt. Wenn er wegzieht, muss er seine Aktien verkaufen. Was ist der Sinn der Sache? Der Sinn der Sache ist es, der Politik wegzunehmen. Es ist dann privat, es wird privat organisiert, es kommt Geld rein in die Staatskasse und damit, mit diesen 3 Billionen, die packen wir dann in die Rentenversicherung und dann können wir die Rentenversicherung umstellen auf Kapitaldeckung, allerdings mit einer kleinen Zusatzreform, nämlich mit der Wegnahme des Anreizes, der bisher da drin war, dass jeder geglaubt hat, dass er seine Rente von anderer Leute Kinder bezahlen lassen kann. Dass das ein Anreiz ist, keine Kinder zu kriegen, ist doch völlig klar in einem egoistischen Land. Und egoistisch sind die Leute in einem sozialistischen Land, mehr als in einem kapitalistischen. Ja? Und das ist das Rezept, was wir brauchen, um das alles zu ändern. Das heißt also, die Höhe der Rente, die einer bezieht, wird dann mit der Zahl seiner Kinder multipliziert und dann, wenn einer keine Kinder hat, dann kriegt er entsprechend nur eine ganz kleine Grundrente, weil er hat ja die ganze Kindererziehung nicht bezahlen müssen, konnte also entsprechend mehr sparen Und dann hätte er sich ja auch anderweitig versorgen können. Und wenn er dann sich hergibt und sagt, ich habe es aber konsumiert im Vertrauen darauf, dass es funktioniert, dann muss man ihm sagen, da warst du halt leider dumm. Und du hast es ja verkonsumiert, du hattest deinen Spaß ja schon. Ja, also dieser Schmerz, den kann man nicht ersparen. Und dann kann man allerdings sagen, okay, das wird dann auf die Familie immer bezogen, statt auf die Einzelpersonen. Und dann werden alleinstehende Mütter plötzlich die besten Heiratspartien auf dem Planeten. Ja, die werden dann nicht mehr sitzen gelassen in diesem egoistischen Land. Ja. Und da sage ich, das geht. Und dann haben wir das Rententhema auch von der Backe. Dann müssen wir die ganz große Steuerreform machen. Das ist Säule 4, aber alles gleichzeitig.
Gut, die ist ja schon sehr lange überfällig.
Die große Steuerreform heißt aber nicht, wir kürzen die Einkommenssteuer um 5 oder 10% und versuchen sie zu vereinfachen. Man kann ein System, das so ungerecht, falsch und komplex ist wie die deutsche Besteuerung, nicht reformieren. Das geht nicht. Deswegen denke ich, dass wir verschiedene Dinge brauchen. Das erste ist, wir müssen alle leistungsfeindlichen Steuern abschaffen.
Und die Einkommensteuer
kann die kann weg. Keine Einkommensteuer, keine Lohnsteuer, keine Gewerbesteuer, keine Körperschaftssteuer, keine Kirchensteuer, keine Kapitalertragssteuer, kein Solidaritätszuschlag, nix.
Da fällt
auf null. Weg. Dann können Sie die Finanzämter alle schließen, wenn Sie das abschaffen. Ja, die können Sie auch privatisieren, by the way. Da können Wohnungen, Geschäfte und Büros rein. Und die werden auch gebraucht. Und die Menschen, die dort arbeiten, werden auch gebraucht. Die werden nicht arbeitslos werden. Und zwar deswegen, weil die Abschaffung dieser Steuern die größte Flut an Investitionen nach Deutschland in Gang setzen wird, die Welt je gesehen hat. Wir werden uns wird das Investitionsgeld von Menschen, die hier bei uns investieren wollen und die bei uns was aufbauen wollen, zu den Ohren rauskommen, wenn wir das machen. Und deswegen wird auch niemand, der im Zuge dieser großen Reform entlassen wird, lange arbeitslos sein. Die meisten Staatsdiener sind zwar nicht die agilsten, aber viele von denen und die allermeisten sind auch gut ausgebildet. So ein Finanzamtsmitarbeiter ist bestimmt ein guter Controller. Ja? Von denen werden mehr gebraucht in Zukunft, aber Steuererklärungen gibt's halt keine mehr. Ja? Aber die Tätigkeit selbst, Rechnungslegung, Buchhaltung und das alles, das wird natürlich nach wie vor gebraucht. Und da wird es auch genug Leute geben, die da wieder in Lohn und Brot kommen. Und wenn es nicht das ist, dann wird es werden es andere Themen sein. Und was ist uns lieber? Wollen wir, wenn die sich dann umstellen müssen, die Jüngeren unter denen werden sich umstellen, die werden vielleicht Webdesigner. Wollen wir ein Volk von Beamten sein, die in den Beamtenstuben Akten wälzen und mit Technologie des 19. Jahrhunderts arbeiten? Oder ein Volk von Webdesignern? Also wenn ich die Frage mal stelle, dann würde ich doch mal sagen, dass die meisten Leute sagen, der Webdesigner ist vielleicht auch nicht gerade das für die Ewigkeit, aber besser als das ist es auf jeden Fall. So, das heißt also erstmal alle leistungsfeindlichen Steuern weg. Das heißt, wir geben den Bürgern auf dem Weg über 400 Milliarden zurück. Dann haben wir ja gerade das Sozialsystem reformiert, da haben wir den Bürgern gerade auch nochmal 900 Milliarden zurückgegeben damit, das dann für die private Eigenvorsorge verfügbar ist. Aber diese 900 Milliarden werden ausreichen. Mit der Hälfte des Geldes können Sie doppelt so gut vorsorgen wie bisher, weil die ganze Bürokratie wegfällt, weil plötzlich Wettbewerb herrscht in der ganzen Angelegenheit. Ja, und dann schaffen wir alle Steuern ab, die entweder Bagatellsteuern oder Erziehungssteuern sind. Was meine ich damit? Also Bagatellsteuern sind solche Steuern wie zum Beispiel die Wettsteuer, bei der die Verwaltung mehr kostet, als die Steuer überhaupt einbringt. Und Erziehungssteuern sind solche Steuern, bei denen der Politiker uns sagt, was er glaubt, dass für uns schädlich ist. Also zum Beispiel Wetten,
oder Rauchen.
Glücksspiel oder Rauchen. Und da sage ich, wenn mir dann einer sagt, aber Herr Krall, Rauchen ist doch schädlich. Da sage ich, das weiß ich selbst. Das weiß ich auch, dass Rauchen schädlich ist. Deswegen bin ich ja nicht Raucher, obwohl ich mir überlegt habe, sofort damit anzufangen, wenn es verboten werden sollte. Aber wenn das so ist, dass ich das selber weiß, kann ich das auch selber entscheiden. Und der Politiker, der mir sagt, ich besteuere dich, um dich zu schubsen, ja, oder dich zu prügeln finanziell oder dir es wegzunehmen, weil du etwas machst, was ich Politiker für unvernünftig halte, der geht gar nicht. Der überschreitet seine Kompetenz, denn der ist mein Angestellter. Der Politiker, den bezahle ich doch aus meinen Steuermitteln. Damit ist der mein verdammter Angestellter, nicht mein Vormund und auch nicht mein Vorgesetzter. So. Und deswegen hat der kein Recht auf Erziehungssteuern. Auch die CO2-Steuer ist eine reine Erziehungssteuer, die noch dazu darauf beruht, dass man an einen Schwachsinn glaubt, der wissenschaftlich 50 Mal widerlegt ist. Es gibt keinen menschengemachten Klimawandel.
Das ist eine steile These.
Es gibt Klimawandel. Es gibt Klimawandel. Er ist nur nicht menschengemacht. Es gibt ihn, seit die Erde existiert und eine Atmosphäre hat.
Das sehen aber viele, viele anders.
Das mag so sein, dass die das anders sehen, aber dann sollen sie sich mal hier bei mir blicken lassen, dann setze ich ihnen das genau auseinander. Es ist nicht möglich, das Klima so zu modellieren, wie da behauptet wird. Wissen Sie, kleiner Exkurs an der Stelle. Wenn Sie etwas mathematisch modellieren wollen, Dann nehmen Sie Variablen, fügen die zusammen und diese Variablen werden mathematisch in Interaktion gebracht, um die künftige Entwicklung zu verstehen. Dann wird das System stochastiziert, also auf Wahrscheinlichkeiten quasi umgerechnet und dann sieht man, was da passiert. So, das geht grundsätzlich. Mit einem Modell von wenigen Variablen geht es. Also 6, 7, maximal 8 Variablen können Sie auf diese Weise in ein Modell packen, laufen lassen und dann ein ungefähres Bild davon bekommen, wie die miteinander interagieren. Wenn Sie aber mehr als diese Zahl der Variablen haben, dann führen die Rundungsfehler zu einem Aufschaukeln des Systems, das ist der Schmetterlingseffekt, ja, führen zu einem Aufschaukeln des Systems. Und die Rundungsfehler, die im Computer stattfinden, weil er nicht unendlich viele Nachkommastellen berechnen kann, führen dazu, dass wenn Sie die gleichen Daten eingeben, dass dann unterschiedliche Ergebnisse rauskommen, komplett unterschiedliche Ergebnisse. Das heißt also, ein System mit mehr als 7 bis 8 Variablen kann man nicht modellieren und dann erwarten, dass man eine Antwort bekommt, die irgendwie wissenschaftlichen Sinn ergibt. Warum weiß ich das? Weil ich 30 Jahre lang Modelle gebaut habe. Risikomodelle für Banken basieren auf den gleichen mathematischen Prinzipien wie die Klimamodelle. So, und dann weiß ich deswegen, weil ich 30 Jahre lang mein Geld damit verdient habe, was Modelle können und was sie nicht können. Die Klimamodelle haben 30, 40, 50 oder mehr Variablen und sind nicht in der Lage, so eine Prognose zu machen. Trotzdem kommen Prognosen dabei raus. Und da fragt sich doch jeder, warum? Und die Antwort ist genauso einfach, dass man es kaum glauben kann. In diese Modelle werden dann sogenannte Attraktoren eingebaut, Reversion to the Mean und dergleichen Dinge mehr, sodass diese Modelle unter Schwankungen auf ein Ziel hinlaufen, das vorher definiert ist. Das heißt, diese Modelle sind bessere Videospiele. Die geben wieder, was ihr Erbauer eingebaut hat. Nicht das, was das Modell vorhersagt. Das Modell hat keine Prognosekraft oder Vorhersagequalität. Es hat auch keine Erklärungsqualität. Es erklärt gar nichts. Es ist ein Videospiel. Davon lassen sich die meisten Leute beeindrucken, aber mehr ist es nicht. Es ist ein einziger Betrug an den Leuten, die so naiv sind, Prostituierte für unabhängige Wissenschaftler zu halten. Ja, und man muss sich die Modelle nur anschauen. Also ich kann es Ihnen auch, da brauchen wir allerdings jetzt ein paar Stunden und dann muss ich ein paar Excel-Spreadsheets auspacken und ein paar Slides auspacken, aber das geht. Man kann sich's ganz genau anschauen und es ist eindeutig nachweisbar. Und dann von anderen riesigen Lücken, durch die man mit dem LKW durchfahren kann, abgesehen. Ein einziges Desaster, ein Wissenschaftsbetrug, wie wir ihn nicht mehr hatten, seit die Mainstream-Wissenschaft behauptet hat, dass die Sonne um die Erde kreist. Ein Schwachsinn erster Klasse. Ein wirklicher Schwachsinn. Und mit diesem Schwachsinn wird eine Erziehungssteuer begründet. Nämlich die CO2-Steuer, die Mineralölsteuer und was weiß ich nicht alles. Das gehört alles weg. Das gehört alles weg. Dann geben wir den Bürgern nochmal 400 Milliarden zurück. Und dann ist die Frage, wie finanzieren wir dann den Staat? Weil das sind alle anderen Steuern außer der Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer, die bauen wir dann leicht um, damit sie eine reine Konsumsteuer wird. Weil Investitionen sollen nicht bestraft werden. Und die Konsumsteuer ist dann in der Lage, wenn wir sie auf 10 bis 12% des Bruttosozialprodukts begrenzen, diesen schlanken Staat zu finanzieren. Der muss nämlich sich dann nicht mehr um die Rente kümmern, nicht mehr um Unfall, nicht mehr um Pflege, nicht mehr um Radwege in Peru und nicht mehr um die Frisur des Kanzlers, das ist seine verdammte Privatsache, und auch nicht mehr um die Gängelei des Bürgers, nicht mehr um die Einhaltung von Vorschriften und Bürokratie, die Menschen eh nicht brauchen. All das fällt flach. Und mit diesen 10 bis 12% Konsumsteuer kommt der Staat dann aus und hat er auch auszukommen. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir ein Wirtschaftswunder erleben. Gegen das ist das in den 50er Jahren ein Witz. Und es wird auch kein Wunder sein. Weil Wunder sind per Definition etwas, was es nur durch göttliches Eingreifen gibt. Es ist kein Wunder, es ist die logische Folge von Freiheit und Marktwirtschaft, die sich dann entfalten wird.
Herr Krall, das wäre jetzt eigentlich schon ein gutes Abschlussstatement. Lassen Sie uns noch ganz kurz über das Thema Investieren sprechen. Jetzt sagen Sie eine tiefe Krise für Deutschland voraus. Sehen Sie die jetzt auch für den Rest der Welt? Also viele waren ja vor einem Crash, ja, dass die Aktienmärkte zu hoch bewertet sind. Auch bei Trump machen sie jetzt viele Sorgen, weil vielleicht noch mehr Schulden kommen könnten. Die sind ja in den USA eh schon wahnsinnig. Wie sehen Sie das, ja, die Gemengelage, die große in der Weltwirtschaft? Was ist da Ihre Erwartung?
Also zum Thema Aktien, kleiner Hinweis, wer auf Alphanovo mein Aktienportfolio sich anschaut heute, der wird feststellen, dass heute ungefähr die Hälfte der Aktien verkauft wird. Ja? Mhm. Also ich war bisher voll investiert, habe auch gut verdient in den letzten 12 Monaten und jetzt gehe ich relativ stark raus. Ich baue eine Cash-Position auf von über 50%. Und das tue ich, weil ich der Meinung bin, dass die deflationäre Krise, die notwendigerweise eine Begleiterscheinung der Reformen in Amerika und Argentinien und anderswo sein wird, die Aktien erstmal niederprügelt. Die werden sich erholen. Aber erstmal dieses Niederprügeln will ich nicht unbedingt mitnehmen. Ob das jetzt heute passiert oder in 3 Monaten, ist mir dabei egal.
Aber es könnte auch in 5 Jahren erst passieren.
Na, das glaube ich eher nicht, weil die Reformen stehen ja jetzt an. Mhm. Wir haben ja jetzt die Reformregierung und Musk hat es ja ganz klar auch angekündigt. Er hat gesagt, wir werden Reformen machen und die werden schmerzhaft und die werden erstmal zu einer Wirtschaftskrise führen. Hat er ganz klar gesagt. Mhm. Ja? Und da kommen wir leider nicht dran vorbei. Nur, dass es in dem Fall eine Wirtschaftskrise ist, die quasi gemanagt erzeugt, also als Ergebnis von Politik erzeugt wird, weil die Anpassungskrise halt sein muss und man nicht dran vorbei manövrieren kann, im Gegensatz zu einer Krise, die vom Himmel fällt, weil die Kapitalmärkte verrückt spielen. Aber schmerzhaft ist beides. Deswegen also bin ich im Moment eher auf der was Aktien angeht, eher auf der Cash-Seite.
Aber das muss ja dann wirklich eine globale, heftige Krise werden, wenn wir voraussetzen, dass die USA eine kriegen.
Das wird's auch. So, und dann haben wir natürlich noch die Geopolitik. Die USA werden unter dieser neuen Führung einige Dinge richtig machen, die die alte Führung ganz falsch gemacht hat, nämlich sie werden deeskalieren. Aber es ist natürlich so, dass die BRICS-Staaten jetzt auf dem Trip sind zu sagen, wissen wir, was in 4 Jahren in den USA ist? Die werden jetzt nicht mehr all die Vorbereitungsarbeiten sausen lassen, die sie in den letzten 4 Jahre getroffen haben, um sich unabhängig zu machen vom Dollar. Der Dollar als Leitwährung ist Geschichte. Das wissen die meisten noch nicht, aber die BRICS haben alle Steinchen jetzt so gesetzt.
Glauben Sie wirklich, dass die das so viele verschiedene Länder, BRICS Plus ja auch, dass die das wirklich unter einen Hut kriegen und da zusammenarbeiten?
Das müssen die gar nicht alle unter einen Hut bringen. Es reicht, wenn einige vorweg marschieren. Ja, das war, früher hat man das in der EU, das Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten genannt. Ja, da ist es genauso. Also wenn Russland und China das wollen, und Russland und China wollen es, dann reicht es. Diese Länder haben einen riesigen Handelsbilanzüberschuss. Ja, über 1 Billion. Und was müssen sie haben, wenn sie sozusagen ihren Willen durchsetzen wollen in dem Spiel um die Weltleitwährung? Sie brauchen einen Überschuss. Und zwar einen großen Überschuss. Ja, den haben die. Sie brauchen Unabhängigkeit, sodass sie durch Sanktionen nicht in die Knie gezwungen werden können. Das ist da auch der Fall. Russland hat Rohstoffe und Energie und China hat die Industrie. Sie brauchen Goldvorräte und auch das ist der Fall. Ich schätze die Goldvorräte Chinas mittlerweile auf 20.000 Tonnen und die in Russland wahrscheinlich auf etwa 10.000 Tonnen. Ja, und sie brauchen eine wachsende Wirtschaft und auch das ist der Fall. Auch Indien, obwohl defizitär, hat eine stark wachsende Wirtschaft und das Defizit Indiens im Verhältnis zur Größe seiner Wirtschaft ist nicht so groß. Ja, also bei weitem kleiner als beispielsweise das der Vereinigten Staaten. Und auch Indien ist sehr goldaffin, also wird es wahrscheinlich auf eine goldgedeckte Handelswährung hinauslaufen. Und das bedeutet, dass wir eine globale Anpassungskrise erleben werden. Und die wird heftig. Die wird aber nicht schädlich im klassischen Sinne. Die wird heftig, die wird Arbeitslosigkeit erzeugen und Strukturbrüche erzeugen und heulen und Zähne knirschen, all das. Aber sie ist notwendig, damit die Welt aus dieser babylonischen Gefangenschaft des Papiergeldes sich befreien kann. Nur wenn wir das auf Dauer schaffen, werden wir auf Dauer eine wachsende Weltwirtschaft haben. Und zwar auch eine integrierte Weltwirtschaft. Also was wir im Moment sehen, was unter dem Titel Deglobalisierung, Decoupling und De-Risking und was weiß ich nicht alles läuft, ist im Grunde genommen ja nichts anderes als der neue Protektionismus, den wir in den 30er Jahren schon mal hatten und der nur die Depression verschärft und vertieft hat. Was anderes hat er ja nicht geleistet. Und wenn wir in der Zukunft noch eine arbeitsteilige Weltwirtschaft haben wollen und damit Wohlstand auf dem Planeten, dann brauchen wir eine Währung, die stabil ist und die komplexe, lange, feingliedrige Lieferketten stabil hält. Und eine Währung, die zu hohe Inflationsausschläge in beide Richtungen, Inflation und Deflation, hat, die kann das nicht leisten. Die führt dazu, dass Lieferketten, die komplex sind, an ihren strategischen Stellen reißen können. Mit all den Schäden, die wir ja beim Reißen der Lieferketten im Zuge der Covid-Krise und so weiter gesehen haben. Das heißt also, ein System mit dieser Komplexität, wie es die Weltwirtschaft hat, mit diesem Grad an Arbeitsteilung, an technischem Fortschritt, kann nur mit einem hochstabilen Geldsystem überhaupt betrieben werden. Und es gibt eben leider kein anderes als die Golddeckung dafür. Es gibt noch die Theorie, die Bitcoin könnte das auch leisten. Ich glaube auch nicht dran. Wenn das so wäre, wäre es super. Wäre ich total begeistert, weil ich bin ja für Wettbewerb. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, dass nur Gold es leisten kann.
Aber Sie hätten kein Problem damit, wenn es Bitcoin wäre.
Sagen Sie,
Gold ist besser?
Nö. Also ich sage, Gold ist besser. Aber wenn jetzt die Bitcoin es wäre, also wenn der Markt sich für die Bitcoin entscheidet, warum soll ich denn da ein Problem damit haben? Im Gegenteil, das wäre ja vollkommen widersinnig. Dann würde ich mich doch verhalten wie unsere Politiker, die von sich behaupten, dass sie besser wüssten, was der Markt leistet und dass sie besser wüssten, was gut für uns ist, als wir selber. Das ist ja eine Arroganz der Macht, eine Anmaßung von Wissen, gegen die ich mich ja stelle. Dann kann ich ja nicht wohl die gleiche Sünde begehen. Also das geht gar nicht. Am Ende entscheidet der Markt. Ich persönlich bin aus den Analysen, die ich gemacht habe, überzeugt, dass das Gold geeigneter ist dafür. Aber der Markt wird es entscheiden und wir werden sehen, ob ich eines Besseren belehrt werde oder ob ich Recht behalte.
Jetzt haben Sie noch ganz kurz zum Abschluss die Hälfte der Aktien verkauft. Müssten Sie jetzt nicht, wenn Sie jetzt zum Beispiel an BRICS glauben, an eine goldgedeckte Währung, wie auch immer, natürlich Gold, klar, aber müssten Sie dann nicht auch massiv in Indien, China, die BRICS investieren?
Oder also, ist Ihnen das zu heiß? Es ist so, dass mein Aktienportfolio global gestreut ist. Mhm. Also wie gesagt, man kann es ja einsehen, das ist öffentlich. Ja. Und auch jede Veränderung, die ich da mache, ist öffentlich, und zwar bevor ich sie mache. Also es gibt auch kein Insider-Trading oder sowas, kein Frontrunning, da findet nichts dergleichen statt. Ja. Also man kann das alles öffentlich einsehen, was ich da tue. Und es wird in dem Moment auch online gestellt, wo es passiert. Und da finden Sie natürlich in dem global gestreuten Portfolio finden Sie alles Mögliche drin. Allerdings ist es so, dass es nicht ganz trivial ist, in den BRICS-Staaten zu investieren. Also in Russland zu investieren geht im Moment gar nicht, wenn Sie im Westen wohnen, wegen der Sanktionen. In China ist es so, dass das System eigentlich zu Ungunsten von ausländischen Investoren getrimmt ist. Das heißt, sie sitzen eigentlich immer am kürzeren Ende. Sie kriegen eigentlich nie die Performance, die der Markt eigentlich haben könnte. Und in Indien, ja, da gibt's Möglichkeiten, aber da bin ich eher noch zurückhaltend, weil Indien das große Reformpaket noch vor sich hat. Ja, ich glaube, dass Indien eine der führenden Mächte auf der Welt werden könnte mit einem richtigen, guten Reformprogramm. Indien hat tolle Unternehmer. Ich kenne mittlerweile auch viele von denen. Ich war einige Male in Indien. Mittlerweile auch eine gut ausgebildete Mittelschicht. Ja. Es gibt natürlich auch noch eine sehr große Schicht, wo der Bildungsstandard schlecht ist, aber die Mittelschicht, die gut ausgebildet ist, die leistungsfähig ist, die im IT-Sektor arbeitet und so weiter, die wächst, und die wächst schneller als die Bevölkerung. Das heißt, es gibt gute Trends in Indien. Es gibt starke, gute Trends in Indien. Wenn man das jetzt noch mit einer guten Reformpolitik verknüpfen würde, dann könnte dieses Land auch zu China aufschließen. Also ohne Probleme innerhalb von 10, 15, 20 Jahren. Und das wünsche ich Indien eigentlich. Ja, das wäre sehr wünschenswert. Aber im Moment ist das noch nicht so weit. Mhm. Aber Sie können beispielsweise in Brasilien, in Indonesien, auch in Südafrika, Sie können überall da investieren. Sie können auch in amerikanische oder europäische Unternehmen investieren, die dort Interessen haben. Auch das ist eine Form der Diversifikation in diese Länder. Da gibt's genug. Und wie gesagt, Sie haben es am Rande schon erwähnt, Gold natürlich auch. Ich bin stark in Gold investiert. Nicht nur im Metall, sondern auch unternehmerisch.
Ja. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, Sie müssen das ja sagen, weil Sie natürlich ein Interesse haben, aber Sie haben ja selber auch Ihr Geld drin.
Also ich habe mein Geld da selber drin. Also ich bin sozusagen in Gold investiert, indem ich Gold habe und indem ich ein Goldunternehmen betreibe. Mhm. Jetzt ist es allerdings nicht so, dass ich für das Gold spreche, weil ich ein Goldunternehmen betreibe. Ich habe auch nicht deswegen fürs Gold gesprochen, weil ich früher Chef eines großen Goldhändlers gewesen bin schon, sondern ich mache das, weil ich an Gold glaube. Also ich würde nicht ins Gold als Produkt gehen, wenn ich nicht dran glauben würde, in Gold als Produkt und in seine segensreiche Wirkung. Und zwar aus einem sehr, sehr einfachen Grund. Ich habe eine sehr simple Idee davon, was freie Marktwirtschaft bedeutet. Freie Marktwirtschaft bedeutet, dass der Unternehmer nur dann Erfolg hat, wenn er den Menschen etwas anbieten kann, was sie wollen und brauchen. Ja? Und wenn er das nicht kann, dann scheitert er als Unternehmer, und zwar zu Recht. Wenn ich also in einer Sache als Unternehmer mich betätige, dann muss ich davon überzeugt sein, dass die Menschen es wollen und brauchen. Sonst geht's nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass die Menschen Gold wollen und brauchen, und zwar um sich gegen verschiedenste Arten von Risiken zu schützen und ein ausgeglichenes, ausgewogenes Investitionsportfolio überhaupt zu fahren. Ja, das sind und weil Gold die beste Versicherung gegen den eigenen Irrtum ist im Sinne der Diversifikation. Ja, deswegen, wenn meine Überzeugung wäre, dass Bitcoin das besser leistet, dann wäre ich in die Bitcoin-Industrie gegangen.
Herr Krall, herzlichen Dank für den Klartext und die sehr interessanten Ideen und Anregungen. Da bin ich sehr gespannt auf die Kommentare.
Danke. Ich schiebe jetzt noch die 10 Sekunden Werbe rein. Goldrevolution.com, da finden Sie alles, was ich mache. Dankeschön.
Herr Krall, herzlichen Dank und danke euch fürs Zuschauen. Ich glaube, Herr Krall hat einiges an Stoff geliefert für Diskussionen, für Debatten, die wir dringend brauchen, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke Ihnen, danke euch, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Danke auch.